Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Preis dem Herrn, freue mich. Amen. Gut, mein Thema heute, was ist mein Thema? Bist du pleite? Hast du Schulden? Hast du Arbeit, aber irgendwie reicht es immer nicht bis zum Monatsende? Du bist herausgefordert, finanziell herausgefordert. Dann habe ich heute gute Nachricht für dich. Und zwar habe ich biblische Schritte zum finanziellen Sieg. Biblische Schritte zum finanziellen Sieg. Jesus hat ein Ziel für dich. Jesus hat ein finanzielles Ziel für dich. Er möchte, dass es dir absolut gut geht. Und er will, dass du finanziellen Sieg hast. Und er will, dass du durchbrichst zu einer atemberaubenden Großzügigkeit, zu einer Gebefreudigkeit. Aber zunächst mal musst du natürlich was haben, um es zu geben. Und außerdem musst du deine Finanzen unter Kontrolle haben. Und wenn du deine Finanzen nicht unter Kontrolle hast, dann bist du heute genau richtig, denn ich will heute über dieses Thema ein wenig reden. Und da wird was dabei sein für die Alten und für die Jungen, für die Neuen und die Nicht-so-Neuen. Amen. Der Herr möchte, dass du so einer absoluten Großzügigkeit durchdringst. Ist die Großzügigkeit, für manche ist Großzügigkeit ein Witz. Kein Witz. Und zwar erinnere ich mich da an den Mann, der das Mobiltelefon genommen hat, das geklingelt hat. Er hat Hallo gesagt, Frauenstimme war dran. Hallo, ich höre dich so schlecht. Was ist denn da los? Ja, ich bin in der Umkleidekabine, Leute labern, duschen, rauschen. Ja, alles klar, um was geht's denn? Sie sagt wieder, ja, also ist es so, meine Mutter zieht bei uns ein. Ist es jetzt okay, hast du dich da entschlossen? Ach du, kein Thema, die kann ruhig kommen. Die würde ja auch ihren Hund mitbringen. Die kann sie auch mitbringen. Und ihre zwei Katzen, ich weiß, wir haben nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung, aber wäre das was? Kein Thema, kannst du ruhig machen. Vielen Dank, Liebling. Und dann legt er also auf, hebt die Hand hoch und ruft in den Raum hinein. Hey, weiß irgendjemand, wem dieses Telefon hier gehört? Großzügigkeit als Witz, meine Damen und Herren. Großzügigkeit ist aber nichts zum Lachen. Du sagst, Pastor, warum musst du überhaupt über Geld reden? Über Geld redet man doch nicht, schon gleich gar nicht in frommen Kreisen. Das macht man doch einfach nicht. Da hast du was falsch verstanden. Ich habe mal künstliche Intelligenz gefragt. Wie viel hat Jesus über Geld geredet? Er hat ungefähr 40 Gleichnisse präsentiert. Von den 40 Gleichnissen handeln 11 von Besitz und von Geld und diesen Dingen. Jesus hat mehr über Geld und Besitz und Eigentum und diese Sachen gesprochen, als über Himmel und Hölle miteinander. Wie kommt Jesus drauf? Weiß er nicht, dass man in frommen Kreisen nicht über Geld spricht? Natürlich weiß er das. Es hat ihn aber nicht interessiert. Er hat es trotzdem gemacht. Warum? Naja, weil Jesus weiß, dort wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und wir arbeiten uns durch verschiedene Schriftstellen durch. Ich habe verschiedene Punkte. Für die besonders Eiligen bringe ich diese Punkte jetzt gleich mal am Anfang. Na, dann weiß das er nämlich. Und lach nicht. Manche lachen und denken, das mache ich alles schon. Dann vertiefen wir bestimmte Sachen heute. Also erstens, geh arbeiten. Du brauchst einen Cashflow. Du brauchst ein Einkommen. Und du sagst, du Pastor, das betrifft mich nicht mehr, ich bin über 58, ich bin über 63, ich bin über 67, ich bin noch älter, ich bin schon längst in Rente. Gut, dann hast du also auch ein Einkommen, das ist schon mal nicht schlecht. Denn zu finanziellem Sieg brauchst du ein Einkommen. Danke für das donnernde Amen, aber es stimmt trotzdem. Der erste Punkt. Zweitens, Vorsorge, Fragezeichen, ja, Ausrufezeichen. Du sagst jetzt vielleicht, aber wir sollen uns doch keine Sorgen um das Morgen machen. Schau die Vögel an, die säen nicht und ernten nicht und Gott versorgt sie trotzdem. Und jetzt kommst du an und sagst, Vorsorge ist wichtig. Wenn wir uns genauer anschauen, schauen wir uns noch genauer an. Dann dritter Punkt, hast du Schulden? Wenn du Schulden hast, dann bezahl deine Schulden ab und zwar so schnell, wie es geht. Kredit ist ein Produkt, Schulden sind ein Produkt, das aggressiv vermarktet wird. Und es ist nicht gut für dich, das ist gut für die Bank, für den Kreditgeber. Einen Satz, den du dir merken kannst, falls du Schulden in irgendeiner Form hast, ist Sprüche Kapitel 22, Vers 7. Der Reiche herrscht über den Armen und der Schuldner ist Sklave des Verleihers. Der Reiche, nochmal, der Reiche herrscht über den Armen und der Schuldner ist Sklave des Verleihers. Wärst du gern Sklave? Natürlich nicht, hoffe ich. Dann musst du unbedingt aus den Schulden rauskommen, die musst du angreifen mit einer regelrecht militanten Energie. Amen. Viertens, hast du ein Budget? Schau, wenn dein Geld nicht reicht am Ende des Monats, da dann musst du dir unbedingt ein Budget machen. Manche brauchen keins, weil bei denen reicht es immer. Die schaffen es einfach so. Bei manchen klappt es nie. Die haben nie genug Geld über. Du brauchst ganz dringend ein Budget. Wenn du ein Budget hast, dann gibst du deinem Geld ein Ziel. Du sagst dann deinem Geld, was es machen soll. Das ist hilfreich für manche. Fünftens, wenn du schuldenfrei bist, dann investiere, denn durch Sparen allein, durch dein Sparbuch und das, was du auf dem Konto hast, und durch Arbeit allein, kommst du nicht zu einem Wohlstand. Du musst außerdem investieren, du musst dein Geld arbeiten lassen. Oh, das wird gut, ich hoffe, ich komme drauf. Heute noch, denn ihr merkt ja, es sind einige Punkte. Und sechstens, wenn du das also hast, du bist schuldenfrei, du hast dein Einkommen und so weiter und so fort, du investierst auch, wie viel und so, das schauen wir uns alles noch genauer an. Die Bibel gibt Anweisungen bzw. Vorschläge, die wir zur Kenntnis nehmen. Der sechste Punkt ist dann, dass du großzügig gibst. Großzügigkeit, ihr Lieben, ist keine Tat an sich, sondern es ist eine Lebenshaltung, es ist eine innere Einstellung. Und ich sage dir mal eins, ich habe die Bibel gelesen und Leuten, die Geber sind, macht der Herr die Fenster des Himmels auf. Das bedeutet, denen gehen Türen auf, die anderen verschlossen bleiben. Ich kenne Leute, ich bin jetzt seit 40 Jahren Christ, und ich kenne Leute, die keine Geber sind, die haben notorisch Probleme mit Finanzen. Und ich kenne andere, die sind auch keine Millionäre, die sind nicht reich, aber die sind Geber, sind treue Geber, geben finanzielles Reich Gottes regelmäßig. Und für die tun sich in ihren Stresssituationen, in ihren Sturmsituationen Türen auf, die sie nicht auf dem Radar hatten. Mir selber ging es schon oft genauso. Na, ich erinnere ab und zu dran, ich war mal mit $50 in der Tasche in Kanada und durfte nicht mehr nach Amerika, wo ich gewohnt habe. Du kommst ja nicht weit mit $50 und einem kurzärmlichen Hemd. Weit von der Wohnstadt, weit von deinem Bett weg, ja, weit von deinem Kühlschrank weg. Der Herr hat die Türe aufgemacht, dass ich innerhalb von 2 Stunden von einer mit mir nicht verwandten oder verschwägerten Person $1,000 einfach so bekommen habe, um mir ein Ticket zu kaufen und so weiter. Das führt jetzt zu weit. Also Großzügigkeit tut Türen auf, die anderen verschlossen bleiben. Und ich kann es innerlich spüren, wenn du großzügig bist, dann geht auch dem Herrn das Herz auf. Der Herr spricht darüber. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das sind die Ziele, die Jesus hat für uns. Na, Jesus will, dass du finanziell siegreich bist und durch Gottes Gnade fähig bist, absolut gebefreudig zu sein. Nicht mehr knausrig zu sein. Manche müssen da echt befreit werden. Der Herr hat für dich finanziellen Sieg. Und jetzt lass uns ein wenig systematisch vorgehen. Amen. Jetzt zu dem Punkt nochmal. Steht auch in Lukas Kapitel 12. Wir können mal aufschlagen zu Lukas 12. Wir werden uns das genauer anschauen. In Lukas 12, 24 steht, Pastor, schau auf die Raben, die säen nicht und die ernten nicht und der himmlische Vater, der ernährt sie trotzdem. Obwohl sie keine Scheune und kein Vorratshaus haben. Also die haben kein Girokonto und die haben auch kein Sparbuch. Und Gott ernährt sie trotzdem. Ja gut, meine Frage ist, willst du wirklich essen, was die fressen? Oder hättest du da ein wenig mehr Auswahl? Dass der Herr dich schützt und dass der Herr dich bewahrt und dass der Herr dich versorgt auf die eine oder andere Art und Weise, das ist wunderbar. Aber mal ganz ehrlich, ey, wer will schon dasselbe essen wie die, oder fressen wie die Raben? Hallo, Rabenfraß? Bin ich Elia oder was? Nun gut. Nein. Lass uns mal jetzt Lukas aufschlagen, hab ich schon gemacht vielleicht. Und dann schauen wir uns ein paar Verse an. Und zwar schauen wir uns an Lukas Kapitel 12, Vers 15. Ich lese ab Vers 15. Jesus sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Das ist wichtig. Und es steht tatsächlich auch bei Paulus im 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 10, dass Geldliebe eine Wurzel allen Übels ist. Nicht Geld ist die Wurzel allen Übels, sondern die Geldliebe. Und Paulus sagt, nach der haben einige getrachtet und sich mit vielen Schmerzen durchbohrt. In anderen Worten, die sind in offene Messer gerannt. Ich erinnere mich da, vor 25 Jahren, als die E-Mails aufgekommen sind, hat mir ein Gemeindemitglied eine E-Mail geschickt. Pastor, ich habe eine E-Mail von einem nigerianischen Prinzen bekommen. Wenn ich für den eine bestimmte Gebühr bezahle, dann überweist mir der 4 Millionen auf mein Konto. Weil der hat eine Erbschaft über 120 Millionen bekommen, aber er kann jetzt nicht ran aus diesen und jenen Gründen und er braucht jetzt jemanden, der das ihm auslegt und so. Wie viel soll sie denn auslegen? Naja, 1.000 Euro. Du, das ist ein Betrüger. Mittlerweile wissen wir das, ja. Aber der hat da Aber angerufen hat er auch noch. Ja, und wenn ich die 4 Millionen dann habe, du, dann gebe ich der Gemeinde ein dickes Opfer. Ich habe mir gedacht, du bist jetzt kein Geber. Du wirst auch kein Geber sein, wenn du Millionär bist. Denn Geld bringt in dir nur hervor, was bereits drinnen ist. Wenn du großzügig bist, dann macht dich Geld noch großzügiger. Dann bist du ein Philanthrop, dann bist du jemand, der die Welt besser macht. Wenn du kein Geber warst, dann macht dich Geld vielleicht nur noch hochmütiger, als du so schon bist. Okay, gut. Ich mache weiter hier. Also, auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Und dann bringt er ein Gleichnis, auf das wir jetzt nicht eingehen. Ein reicher Mann, bei dem liefen die Geschäfte gut. Und er hat sich gedacht, Mensch, ich habe so viel, ich muss noch mehr Konten eröffnen, ich muss meine Scheune niederreißen und noch größere bauen, damit ich mein Geld als unterbringe. Und dann sagt Jesus, was für ein Tor. Na, der hat Geld für viele Jahre, aber er ist nicht reich im Blick auf Gott. Gott aber sprach zu ihm, Vers 20, Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Also du sollst ruhig Schätze sammeln, aber du sollst erst recht reich sein im Blick auf Gott. Gut, wir überspringen jetzt viele Verse und gehen runter zu Vers 31. Trachtet nach seinem Reich, nach dem Reich Gottes, und dies alles, was ihr braucht zum Leben, wird euch hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat dem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Bedeutet, Gebete zu erhören, euch zu versorgen, euch Nettigkeiten zukommen zu lassen. Es gefällt Gott, euch solche Dinge zu tun. Es hat ihm gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe. Jetzt fordert Jesus zu dieser absurden Großzügigkeit auf. Pass mal auf. Er sagt, verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in den Himmeln, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört. Also im Himmel gibt es weder Diebe und es gibt auch keine Motten. Deine Klamotten werden nicht immer älter. Dein Auto wird nicht mehr verrosten. All diese Dinge werden nicht mehr stattfinden. Es gibt keine Inflation mehr. All diese Dinge, was einen Wert hat, behält seinen Wert für immer. Ist das gute Nachricht? Also ich finde, es ist eine wunderbare Nachricht. Also das ist Investition machen bei Gott. Bei Gott in Gottes Reich investieren. Na, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo dein Geld ist, da ist auch dein Herz. Wenn Gott jetzt auf dein Konto schauen würde, was würde er dann sehen? Er würde daraus sehen können, wo dein Herz ist, weil dein Konto ist ja dein Schatz. Und er würde dann sehen, wofür du Geld ausgibst und wofür du kein Geld ausgibst. Und daraus würde er dann Rückschlüsse ziehen. Und Jesus schlägt vor, sei ruhig auch großzügig. Ja? Wenn du was weggibst, musst nicht unbedingt alles in die Gemeinde geben, bitte. Jesus hat nicht gesagt, gib mir alles, sondern er hat gesagt, gib Almosen. Wenn du das magst, dann hast du einen Schatz im Himmel und dieser Schatz, der wartet dann auf dich. Streng genommen ist es so, dass du nichts von deinen Aktien, nichts von deinem Gold, nichts von deinen Zertifikaten, nichts von deinem Cash, das überall rumliegt, wirst du nichts davon mit in den Himmel nehmen. Wenn du die Augen hier zumachst, übernimmt das alles ein anderer. Und die tanzen dann auf deinem Sarg und freuen sich drüber. Dass der Opa so sparsam war, das ist richtig gut. Die Oma, die hat ihn auch immer dazu angehalten, dass er nichts ausgibt, der alte Millionär. Ja, und jetzt haben diese Millionen wir bekommen. Das ist wunderbar für die Erben. Aber was hast du davon? Genau genommen, nicht allzu viel. Du musst zielgerichtet mit deinem Geld verfahren. Dem immer wieder sagen, was es machen soll. Und zu einer Großzügigkeit durchdringen. Du nimmst nur mit, hör mal zu, wichtiger Satz, unterstreich dir den im Kopf. Du nimmst nur mit, was du weggibst. Alles andere vereinnahmen andere. Jetzt, bevor du was weggeben kannst, brauchst du erstmal was. Es muss bei dir ankommen, dass Gott will, dass du was hast. Er kriegt keine Ehre, dass du zwar gerne, wenn du zwar gerne etwas geben möchtest, aber das nicht kannst. Amen. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, in Vers 8, Gott aber vermag jede Gnade, wie viel? Auf euch überströmen zu lassen, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt. Das ist ein phänomenal fantastischer Satz. Ich glaube den. Jetzt pass auf. Und, sagen wir und, also nicht nur, dass du genug hast, sondern und dass ihr überströmend seid zu jedem guten Werk, dass ihr also was habt, was ihr weggeben könnt. Das muss ein Projekt für dich sein, etwas wegzugeben. Wem könnte ich etwas geben? Wer verdient was? Es können deine Kinder sein natürlich, aber es können natürlich auch geistliche Werke sein, können soziale Werke sein, was immer du für würdig hältst, erachtest. Können deine Nachbarn sein, falls du merkst. Kann jemand sein, der kein Geld hat an der Supermarktkasse und du übernimmst für den. Es gibt da tausend Möglichkeiten. Mach das zu einem Lebensstil. Gebe Freudigkeit zu einem Lebensstil. Okay, das war jetzt für Kapitel 9, Vers 8. Wenn du sagst, naja, das ist etwas undeutlich, überströmend zu sein zu jedem guten Werk, bedeutet, man soll einfach Gutes tun. Gut, dann lesen wir jetzt Vers 11 auch noch. Da steht Folgendes. In dem Punkt, 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 in dem ihr in allem reich gemacht werdet, zu aller Freigebigkeit. Du wirst reich gemacht, um weggeben zu können. Übrigens, im Epheserbrief Kapitel 4, Vers, ich denke, es ist Vers 24, 28, muss ich selber nachschauen, da heißt es, der Stehlende stehle nicht mehr. Es deutet an, dass es in der Gemeinde von Ephesus noch Diebe gab. Der Stehlende stehle nicht mehr, sondern schaffe es, was Nützliches mit seinen Händen, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Also anstatt zu nehmen, sollst du jetzt was geben. Anstatt zu klauen und zu pilfern, sollst du jetzt was weggeben und das zum Lebensstil machen. Nicht mehr stehlen als Lebensstil, sondern geben als Lebensstil. Oh, ganz neuer Vorschlag. Völlig, völlig neue Lebensart. Gut, also Gott will, dass du reich gemacht bist zu aller Freigebigkeit. Und dann sagt Paulus, das schiebt er noch nach, eure Freigebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Danksagung bewirkt. In anderen Worten, ja, und ihr, ne? Ihr, die von meiner geistlichen Speise hier zehrt, sagt Paulus zu den Korinthern, na, ihr könnt ruhig da bei eurer Freigebigkeit auch mal an mich denken. Und das bewirkt dann Danksagung von mir, Gott gegenüber. In anderen Worten, ich bedanke mich für das, was reinkommt. Gottes Segen. Und so lässt er das dann stehen. Er führt noch Sachen weiter aus, aber wir wollen das mal festhalten. Gott möchte ein für alle Mal, dass du auf einen grünen Zweig kommst. Es war nicht nur im Neuen Testament so, sondern es ist auch schon im Alten Testament so. Im 5. Mose Kapitel 8, Vers 18 unterstreicht er den Vers auch. Da heißt, dass Gott dir Kraft gegeben hat, Vermögen zu schaffen. Was zu schaffen? Von Pleite zu stolpern? Mit dem Geld immer nicht auszukommen? Nein, Vermögen zu schaffen. Damit er, heißt es dann weiter, seinen Bund mit dir aufrechterhält. Den Bund erhältst du dadurch aufrecht, dass du Gott an deinen Einnahmen beteiligst. Ihm was abgibst davon. Er versorgt dich und du gibst es weiter. Du bist hier nicht das tote Meer, sondern du bist der See Genezareth, durch den fließt Wasser durch. Im Gegensatz zum toten Meer, da fließt nichts hinein, nichts heraus, nur hinein. Amen? Also soweit ganz logisch, ne? Mann, das war jetzt eine lange Einleitung. Puh, aber das musste einmal gesagt werden, amen? Immer wieder mal. Wir kommen jetzt zum nächsten Punkt. Also eigentlich zum ersten Punkt. Geh arbeiten, mach was Nützliches. In Matthäus 25 ist Jesus dabei, Gleichnisse zu bringen über Finanzen. Er sagt, ein reicher Mann, der hat seinen Dienern Talente gegeben. In einem anderen Gleichnis gibt der reiche Mann seinen Dienern Pfunde. Mit den Pfunden sollen sie dann wuchern, aus denen sollen sie also was machen, die sollen sich vermehren. Mit den Talenten in Matthäus 25, die sollen sich auch vermehren. Die sollen die investieren. Jesus spricht hier von Investitionen. Die sollen das Geld investieren und dann wird es was. Einer macht es nicht, einer versteckt das Talent und macht nichts draus. Als der Herr dann kommt, gibt der Diener dem Herrn das Geld wieder und sagt, du hast es wieder. Ich habe nichts verloren. Und jetzt möchte man doch sagen, allzu gut, wunderbar. Der Herr ist zufrieden, ist er aber nicht. Der schmeißt den Diener raus und er sagt, hey, wenn du schon nichts investierst und anlegst, dann hättest du es wenigstens in die Bank geben können, dass mein Geld Zinsen bekommt. Also Jesus geht von der amerikanischen Verhältnis aus und nicht von deutschen. Dann hättest du Zinsen bekommen auf das ganze Tagesgeldkonto. Schon mal was von Tagesgeldkonto gehört? Schau, Jesus spricht von diesen Dingen. Das halten wir mal fest. Jesus spricht von diesen Dingen. Wer spricht von diesen Dingen? Ja, sollte deinen Sinn ein wenig öffnen für diese Sachen. Weißt du, wir müssen in der Gemeinde über alles reden, auch über solche Sachen. Früher hat man geglaubt, Kirchenbänke müssen unbequem sein. Am besten so starr und so und mit einem Dorn hinten drinnen, dass du dich nicht anlehnen kannst. Ja? Und die Kniebänke müssen auch hart sein. Und Predigten müssen langweilig sein. Und die Kirche muss kalt sein. Und der Christ muss arm sein. Lauter so Quatsch, das ist alles nicht biblisch. Wir sind dabei, aus diesen pseudotraditionellen Weisheiten die Luft rauszulassen. Aber das hast du schon gemerkt. Amen. Also, der Herr sagt, ich habe dir Talente gegeben und jetzt mach was draus. Mach was draus. Wenn du sagst, hey, ich bin schon Rentner, aber irgendwie bin ich noch rüstig. Gut, vielleicht kannst du deine Arbeitskraft dann irgendwie noch weiterverwerten. Wer weiß, vielleicht kannst du ein Produkt erfinden oder irgendwas verkaufen oder so aus deiner Garage heraus. Warum nicht? Überleg mal, wie du ein Segen sein könntest. Und dann mach das. Sei dir ruhig ein wenig kühn. Und du dürfst ruhig ein paar Mal scheitern. Hast du das gehört? Schau, pass mal auf. Leiter und Christen ganz allgemein, Kämpfer, die ziehen in der Krise nicht den Schwanz ein und hauen ab und verstecken sich und geben auf, sondern wenn die Krise kommt, dann wachen die Leitergaben auf. Wenn nichts läuft, wenn alles schwierig ist, wenn alle den nicht mehr leiten können, den Leiter, dann wacht er erst recht auf und fängt an, erst recht zu leiten. Das ist ein Kämpfer, verstehst du? Der auch dorthin geht, wo sie ihn nicht mögen, weil er weiß, ja, dann gibt es vielleicht ein wenig Reibung, aber das ist überall so. Bis wir im Himmel sind, wird es immer so sein. Und ich muss also dann halt in eine Situation gehen, die jetzt nicht so angenehm ist, ob das auf der Arbeit ist oder sonst wo, soll es sogar in Gemeinden manchmal geben, hin und wieder situationsweise, dann ziehst du dich nicht zurück, sondern du gehst hin und kämpfst es aus. Amen. Diskutierst das Ganze aus. Gut, also. Zweitens, lass mich jetzt auf die Vorsorge zu sprechen kommen. Sollen wir vorsorgen? Ja. Ich schlage vor allem wenn du chronisch Geldprobleme hast, und immer von einem Monat zum nächsten lebst, dass du tust, was du kannst, um wenigstens einen Tausender als Notpuffer zurückzulegen, den du nicht anfasst, mit dem du nichts machst, als ihn liegen zu lassen. Liegen lässt, auf einem Tagesgeldkonto auf der Bank. Muss natürlich nicht nur 1.000 Euro sein, es können auch 10 oder 100.000 sein. Ich kenne deine Verhältnisse ja nicht. Aber du musst einen Notfallpuffer haben. Wenn du keinen hast und es kommt ein Notfall und ein Notfall kommt früher oder später, hast du das schon mal gemerkt? Na, du fährst die Straße entlang und plötzlich löst sich da eine Schraube an, oder ein Rad vielleicht sogar, ja, und fängt an zu eiern und zu wackeln. Und du denkst dir, hoppala, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Brauchst ein neues Rad vielleicht. Notfälle gibt's. Und da brauchst du dann einen Notfallpuffer. Also Vorsorge ist völlig in Ordnung. Danke für das donnernde Amen. Stimmt trotzdem. Lass mich auf das noch ein bisschen eingehen, weil ich merke, dass du da vielleicht gar nicht so damit übereinstimmst. Ja, wir sollen uns doch keine Sorgen machen über das Morgen und so. Du, Jesus selber hat von Vorsorge geredet. Glaubst du nicht? Zeige ich dir. Und der reichste Mann aller Zeiten, der reichste Mann außerdem aller Zeiten, Salomo, der hat über Vorsorge und diese Dinge auch gesprochen. Weißt du, wenn irgendein 17-Jähriger auf TikTok seine Finanzweisheiten los wird, dann ignoriere ich den. Aber wenn der reichste Mann seiner Zeit und möglicherweise aller Zeiten anfängt, über Finanzen zu reden, dann höre ich ganz genau zu. Warum? Weil es bei dem funktioniert hat. Und ich will, dass es bei mir auch funktioniert. Und ich muss sagen, bei mir hat es funktioniert. Ich bin deswegen kein Millionär. Noch nicht. Aber wer weiß, was noch alles kommen kann. Ja? Der Herr ist für manche Überraschung gut. Amen. Gut, lass uns ein wenig auf diese Dinge jetzt eingehen. Also, schaff dir einen Notfallpuffer. Wenn du keinen hast, dann kann es sein, dass deine Frau dich anruft auf der Arbeit, Notfall, Notfall, und schlägt bei ihr auf die Seele. Und du, weil du einfach nicht weise warst und keinen Notfallpuffer hast, ja, weißt jetzt auch nicht genau, wie es weitergehen soll. Leg dir einen zurück, deine Frau liebt dich dafür. Ja, da nickt jemand wissend und lächelt. Ganz genau. Aber wir sollen uns doch keine Sorgen um das Morgen machen. Wozu vorsorgen? Ich sagte, was Salomo dazu sagt. Sprüche Kapitel 6, in den Versen 6 bis 8. Da sagt er, du Fauler, geh mal zur Ameise und lern Weisheit von der Ameise. Die sammelt im Sommer, dann hat sie im Winter. Das steht in der Bibel. Du sollst dir einen Vorrat schaffen. Die Ameise ist selbst motiviert. Die Ameise braucht keinen, der ihr sagt, dass er das machen soll. Sie weiß, der Winter kommt und wenn ich was zu essen will, dann muss ich also etwas auf dem Konto haben. Muss ich was im Bunker haben. Ihr seht hinter mir einen fränkischen Viehhirten. Das amerikanische oder das englische Wort wäre Cowboys, klingt irgendwie besser. Na, was schaust du dir an? Einen Viehhirtenfilm? Das ist Das irgendwie funktioniert nicht so richtig. Aber der ist dabei, seine Herde da zum Markt zu bringen, damit er nämlich dann Geld hat, damit seine Frau was zum Essen kaufen kann. Amen. Du kannst ja nicht jeden Tag Rindfleisch essen. Amen. Was macht er also? Der sorgt vor. Die Ameise ist selbst motiviert, die braucht niemanden, der ihr das sagt. Die kommt von selber drauf. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Amen. In Sprüche 30 greift Salomo noch einmal auf die Ameise zurück und er sagt, die Ameisen, ein nicht starkes Volk, und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. Nicht stark bedeutet, die sehen nicht besonders gut aus, machen nicht viel her, sind nicht groß, sie sind nicht super begabt, sie sind nicht unbesiegbar, sind sie alles nicht. Aber sie bereiten im Sommer ihre Speise. Sie sind dauerbeschäftigt mit nützlichen Sachen, die ihnen einen Cashflow bringen, die ihnen ein Einkommen vermitteln. Ameise, Ameise. Also Stärke durch Vorsorge. Du kannst natürlich schwach sein und dumm sein und in einem kleinen Haus wohnen oder in einer Mietwohnung, ist völlig egal. Solange du vorgesorgt hast, ja, bist du einer von den Weisen, einer von den Schlauen. Amen. Und denk mal an Josef in Ägypten. Mann, hallo. 1. Mose 41, eine legendäre Schriftstelle, ein legendäres Kapitel. Josef, der Gefangene, der wird vor den Pharao gebracht. Pharao sagt, ich habe geträumt. Es kommen 7 schlechte Jahre, in denen alles verdorrt. Also, ja, aber vorher kommen 7 gute Jahre, in denen alles blüht. Und Josef sagt, ja gut, dann machen wir also jetzt hier ein Budget und einen Businessplan. In den guten Zeiten, in den 7 guten Jahren, die sich jetzt anbahnen, sparen wir. Da sparen wir und bunkern und sparen. Wir machen Vorrat. Und wenn dann die 7 schlechten Jahre kommen, dann verdienen wir Geld an denen, die zu dumm waren, um vorzusorgen. Und verkaufen denen für teures Geld unsere Vorräte, die wir hier aufgehäuft haben bis an den Himmel hinauf. Und wisst ihr was? Pharao hat sich gedacht, was für ein cleverer Typ. Und hat ihn angestellt und hat ihn zum Boss gemacht. Und das hat funktioniert. Die haben gesammelt wie verrückt und dann haben sie verkauft für teures Geld. Könnt ihr nachlesen. Zum Schluss war es so, dass dem Pharao von seinem Verwalter Josef, von seinem Manager Josef, von seinem Generaldirektor, nicht nur die ganzen Besitztümer Ägyptens zugewendet worden sind, sondern die Ägypter selber haben ihre Arbeitskraft auch noch verkauft, sich selber. Zum Schluss hat dem Pharao das ganze Land gehört und jeder in dem Land, alle waren seine Angestellten, haben für Pharao und Co. gearbeitet. Musst du dir mal vorstellen. Warum? Weil einer einen Businessplan hatte, der funktioniert hat, der vorausgedacht hat, der ein Produkt gehortet hat, das andere zum Schluss unbedingt haben wollten, ja haben mussten. Also Josef hat sich als Mitarbeiter für seinen Chef unersetzlich gemacht. Und er hat seinen Chef stinkereich gemacht. Und es ist dem Josef nicht zum Nachteil gereicht. Vielleicht wäre er tatsächlich der bessere Pharao gewesen, aber er hat sich nie irgendwie angemaßt, der Pharao zu werden. Er hat nicht geputscht. Hat Josef alles nicht gemacht. Josef hat auf Vorrat gearbeitet. Er hat gespart und gesammelt. Er hat investiert. Er hat investiert in Commodities, wie sagt man da? Ja, in natürliche Vorräte. Halt mal im Hinterkopf fest. Also da hat jemand massiv investiert und massiv gespart und bevorratet. Und es gibt noch was anderes, muss ich euch unbedingt auch noch bringen, aus dem Neuen Testament, von Jesus. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 25 ein Gleichnis. In den Versen 1 bis 13 spricht er über die 10 Jungfrauen. 5 von denen sind weise, 5 von denen sind töricht. Das muss man uns genauer anschauen. Ich weiß, da geht es um Endzeitdinge und diese Dinge, aber wisst ihr, Jesus ist ein brillanter Prediger. Seine Botschaften, seine Gleichnisse haben alle mehrere Ebenen. Und du lernst nicht nur was über geistliche Sachen, sondern auch über natürliche Sachen. Und über Finanzmanagement auch und diese Dinge. So, diese 10 Jungfrauen, von denen sind 5 weise und 5 töricht. 5 klug und 5 haben eher Pech beim Denken und beim Planen. Das soll uns ab heute nicht mehr passieren. Was passiert? Das sind Brautjungfern. Die warten auf einen Bräutigam. Und der Bräutigam, der kommt einfach nicht. Es war damals so, die haben da einen riesen Zinnober gemacht. Wann kommt er schon? Nein, er kommt noch nicht. So ging das halt so, das war Drama. Ihr wisst schon, so wie heute, wenn die Braut aus ihren Gemächern erscheint, die Sonne geht auf. Oh, alle sagen, oh. War damals so ähnlich, nur anders. Und da haben sie also auf den Bräutigam gewartet. Und er kam nicht bis nach Mitternacht. Und dann sind sie alle eingeschlafen. Aber die fünf klugen Jungfrauen, die haben nicht nur ihre Lampen mitgebracht, sondern außerdem Gefäße mit Öl drin. Und die Törichten, die haben nur ihre Lampen mitgebracht. Also die Törichten, die haben nur ein Girokonto gehabt. Und die Klugen, die haben neben dem Girokonto noch ein Gefäß gehabt, in dem Vorrat war, noch ein Tagesgeldkonto wenigstens gehabt, auf das sie jederzeit zugreifen konnten. Und dann war so, was unweigerlich passieren musste, die Krise. Licht geht aus. Jetzt kommt auch noch der Bräutigam und wir haben keine leuchtenden Lampen mehr. Jetzt können wir doch da nicht hingehen mit Außenlampen, mit erloschenen Lampen. Wir können doch nicht mit erloschenen Lampen jetzt dem Bräutigam entgegengehen. Das ist doch nichts. Wir sind jetzt ausgeschieden wegen unserer Torheit. Jetzt bitten sie aber die klugen Jungfrauen um ihre Ölvorräte. Gebt uns was, damit unsere Lampen nicht ausgehen. Und jetzt pass auf, was die Klugen sagen. Die sagen, nein. Hast du das gehört? Nein. Damit es nicht für uns und für euch nicht reicht. Geht hin und kauft beim Krämer für euch selber in der Zwischenzeit. Und das machen sie dann ja auch. Lass mir da mal drauf eingehen. Das spricht zu uns, spricht auch in unsere Situation als Gesellschaft, meines Erachtens. So, hier haben wir jemanden, der ein Bedürfnis hat, der selbst nicht vorgesorgt hat. Und jetzt kommen sie und wollen was von denen, die etwas haben. Und die, die etwas haben, die sagen, nein, denn sonst reicht es für uns beide nicht. Zeigt mir, dass du nicht bis zur Selbstaufgabe anderen helfen musst. Hast du das gehört? Wenn du nämlich nichts hast und der andere auch nichts hast, dann habt ihr zum Schluss gemeinsam nichts und verhungert zusammen. Es gibt eine Hierarchie, eine Hilfe-Hierarchie, eine Hierarchie von Leuten, denen du hilfst. Natürlich sollen wir allen Leuten helfen, aber lass mir auf die Hierarchie jetzt zunächst eingehen. Als erstes kommst du. Die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten mehr als dich selbst. Keiner widerspricht? Okay, alles klar. Können wir abhaken. Nein, wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du musst dich also erstmal selber lieben. Du musst schauen, dass du was zu essen hast. Und dann geht es weiter. Paulus sagt es im 1. Thessalonicher Brief irgendwo. Ich lese es euch vor. Ich habe es mal aufgeschrieben. Im 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 8. Wenn jemand für die Seinen und vor allem die Hausgenossen, also die nähere Familie, nicht sorgt, hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Also erst kümmerst du dich um dich, dann kümmerst du dich um deine Nächsten. Vielleicht sogar kümmerst du dich um die erst recht und vielleicht sogar mehr als um dich selber. Das ist in Ordnung in diesem Fall. Du kümmerst dich um deine Hausgenossen, um diejenigen, die von dir abhängig sind, um diejenigen, die deine Aufgabe sind. Amen. Also, die Hilfshierarchie, du hilfst dir selber, du hilfst den Leuten, die zu dir gehören, deiner Familie. Und drittens, du hilfst allen anderen. Freunden und sonst jemanden. Amen. Gut. Und die klugen Jungfrauen sagen, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft das selber für euch. Und es ist kein schlechter Vorschlag. Benutzt deine eigenen Mittel und Talente, bevor der anderen auf der Tasche liegst. Und es kann sein, dass es dir mal ausgeht und dass gute Leute dir dann nicht aus der Patsche helfen, damit du etwas lernst und in Zukunft selber vorsorgst. Selber vorsorgst. Ich kenne jemanden, mit dem habe ich vor, ich sage jetzt nicht, was da genau war, auf jeden Fall habe ich den vor 30, vor 40 Jahren gekannt. Und der hatte Schulden bei mir. Schulden. Hunderte von Mark. Das war damals viel Geld, für mich zumindest. Du lagst da vielleicht drüber, aber für mich war das ein Haufen Geld. Und der hat überhaupt keine Anstalten gemacht, das zu bezahlen. Und irgendwann hat es dann seinen Vater erfahren. Sein Vater ist dann gekommen, wir haben uns zusammengesetzt, dann hat der Vater den Sohn geschimpft, der Sohn saß da, hat den Kopf eingezogen, hat gelächelt wie ein Schaf. Zum Schluss ist es gekommen, wie es scheinbar immer gekommen ist. Der Vater hat die Brieftasche gezückt und hat das Geld abgezählt und hat mir meine Hunderte hingeblättert und ich habe die dann bekommen und der war schuldenfrei. Er hat gelächelt und innerhalb kürzester Zeit hatte er wieder Schulden. Und wieder erwartet, dass ihn jemand raushaut. Manchmal ist es nicht richtig. Sag nicht ich, sagt Jesus in seinem Gleichnis. Die klugen Jungfrauen sagen das zu den törichten Jungfrauen. Wir akzeptieren das, weil Jesus es sagt. Amen. Also, schon mal wieder was gelernt vielleicht. Du kannst nicht, wenn deine Kinder es übertreiben, ihnen ständig da nachrennen und denen die Schulden bezahlen. Sonst lernen die es nie. Die müssen ein wenig unabhängig werden von dir. Amen. Oh mein, oh mein, oh mein. Noch einmal, wir sprechen über Vorsorge. Du gehst arbeiten, sorgst für ein Einkommen und das nächste ist, du sorgst vor. Du benutzt deine eigenen Talente und deine eigenen Mittel, bevor die anderen auf der Tasche liegst. Paulus sagt übrigens im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 12, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Wer nicht arbeiten kann, ist wieder was anderes. Ne? Amen, gut. Noch was zur Vorsorge, Mensch, du meine Güte. Vielleicht muss ich nächste Woche noch eine Botschaft dranhängen zu diesem Thema. Ist hoffentlich nicht schlimm, denn ich möchte durch diese Dinge nicht durchrauschen. Es gibt einfach zu viele wichtige und gute Sachen. Lass mir auf dem Punkt dann heute enden. Auf dem Vorsorgepunkt. Du meine Güte, wir sind zu 2 von 6 Punkten gekommen. Aber immerhin, ja. Immerhin, wer mich kennt, weiß, dass das eigentlich ganz gut ist. Oh Mann, ein Wort über Noah. Im 1. Mose Kapitel 6, in Vers 21, da kommt Gott zu Noah und sagt zu ihm, das Ende der Welt ist vor mich gekommen. Das Ende der Menschheit, das Ende der Gesellschaft, das Ende der Welt, wie wir sie kennen, ist vor mich gekommen. Du bist der Einzige, der diesen Untergang überleben wird. Und jetzt bau ein Schiff, so wie ich dir das zeige. Wird 120 Jahre ungefähr dauern. Und wenn du fertig bist, dann beziehungsweise in der Zwischenzeit, sammle dir Nahrung. Denn am Ende der Tage wird es dann so sein, dass die Tiere zu dir kommen. Zu jeweils 2, die kommen in die Arche. Du musst sie nicht herbeirufen, die kommen von selber. Du kannst nur so viel tun als Mensch. Ja, und dann muss Gott dafür sorgen, dass also sie zu dir kommen. Sag mal jemand Amen. Ist einfach so. Du kannst nur tun, was du tun kannst, und den Rest musst du hermachen. Aber Noah hat es gemacht. Und dann sind sie zum Schluss tatsächlich gekommen und Noah hat in der Zwischenzeit genug Proviant gesammelt und Vorräte gesammelt für sich und seinen Zoo. Für dieses Jahr ungefähr, dass sie dann auf der Flut waren und als die, in der die Welt untergegangen ist. Steht wirklich da. Da steht, dass, ich sage das mit eigenen Worten, sonst führt es zu weit oder sonst dauert es zu lang. Noah sollte Vorräte von aller Speise sammeln für sich und seinen Zoo. Für sich und die Tiere, die kommen. Er sollte Speise sammeln. Das bedeutet, der hat 120 Jahre lang vom Auftrag Gottes bis zum Untergang der Welt gespart. Das ist ein langfristiger Sparplan. Das ist ein langfristiger Investitionsplan in die Zukunft. Langfristiges Anlegen. Das ist ein Punkt, der uns nächste Woche dann noch mehr interessieren wird. Die Bibel spricht über alle diese Dinge. Ich habe das mir nicht irgendwie aus den Fingern gesogen oder von einem Motivationsseminar mir abgeschaut, sondern wir haben alles, was wir bis jetzt angeschaut haben, aus der Bibel entwickelt. Ist es richtig? Ich hoffe, du warst soweit mit dabei und hast es erkannt. Deswegen lass es auf dich wirken und akzeptiere das, was Jesus hier sagt. Wir wären töricht, wenn wir das nicht täten. Wir wollen keine törichten Jungfrauen sein, sondern kluge. Amen. Und weiter, ihr Lieben, kommen wir heute nicht. Noah hatte einen langfristigen Sparplan. Der hat 120 Jahre lang gesammelt, damit er zum Schluss genug hatte für sich und die ganzen Tiere, die er zu versorgen hatte. Und dann ging es neu los. Ich sage euch mal eins. Es kann sein, dass du und ich Noah sind. Es kann sein, dass Jesus unser Noah ist und wir sein Zoo in der Arche. Die Gemeinde ist Gottes Zoo. Wir sind seine Schafe. Ja, heißt nicht, dass wir Schafsköpfe sind. Es sei denn, wir entscheiden uns dazu, aber das machen wir nicht, weil wir das Wort Gottes berücksichtigen. Es kann sein, dass die Welt um uns herum untergeht, aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht zu verantworten haben. Dann willst du vorgesorgt haben, dann willst du, dass der Herr also was hat, mit ihm arbeiten kann bei dir. Amen. Und das vertiefen wir nächste Woche noch ein wenig genauer. Denn ich sehe durchaus Krisen am Horizont unserer Gesellschaft heraufdämmern und da müssen wir in der einen oder anderen Weise vorbereitet sein. Aber diese Geheimnisse, die schauen wir uns nächste Woche noch genauer an. Amen. Falls du noch gar kein Christ bist, Jesus noch dicht im Herzen hast, dann ist es vollkommen egal, wie viel Geld du hast. Das würde zum Schluss alles nichts nützen. Du brauchst Jesus, der ist dein Schatz, den du in dein Herz einpflanzen solltest. Ich gebe dir jetzt die Gelegenheit, Jesus als Herrn anzunehmen. Folge Jesus nach und dann erst hat es alles einen Sinn, was ich jetzt gesagt habe. Wir beten alle miteinander, bete ruhig mit. Bete mit hinter dem Bildschirm und sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Und jetzt bist du schon mal reich auf die entscheidende Weise vor Gott. Halleluja. Denn du hast Jesus im Herzen, größten Schatz, den es gibt. Amen. Gottes Segen.